Ja, ihr Lieben, ich lade euch ein, dass wir zu Beginn der Predigtstunde unsere Bibel aufschlagen und wir wollen Offenbarung Kapitel 4 miteinander aufschlagen. Wir hatten ja letztes Viertel Offenbarungsstudium in unserer Lektion und von daher ist es noch recht frisch und ich brauche gar nicht viel zu Offenbarung sagen. Wir kennen uns alle sehr gut aus in dem Buch, weil wir das ja studiert haben gemeinsam. Aber wir wollen trotzdem einmal das ganze Kapitel 4 miteinander lesen. Offenbarung Kapitel 4. Und dort heißt es, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung: Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardion, und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, begleitet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze, Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten, eines wie das andere, je sechs Flügel, und sind ringsum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre geben und Danksagung geben, werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt in alle Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der in alle Ewigkeit lebt. Und werden ihre Siegesgrenze niederwerfen vor dem Thron und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Alarmierender Erdreport will Menschen wachrütteln. Eine Mordserie an Frauen erschüttert Zypern. Der Welt droht eine Heißzeit. Studie warnt vor besorgniserregenden Temperaturentwicklungen. Notlandung eines brennenden Flugzeugs in Moskau, 41 Tote. 47 Jahre alte Pflegerin wegen sexuellem Missbrauch an demenzkranken Senioren angeklagt. Dramatischer UNO-Bericht. 1 Million Arten vom Aussterben bedroht. Jedes siebte Bienenvolk stirbt. Millionenschaden für Imker. Jährlich mehr als 10 Millionen Plastikmüll verschmutzen unsere Weltmeere, die größte Müllkippe der Welt. Unfall im Sauerland, 3 Tote nach Frontalcrash. Schüsse an US-Schule, 18-Jähriger getötet. Wie geht es dir, wenn du das hörst? Zwei Welten prallen aufeinander. Die eine Welt oben im Himmel, die Thronszene, und die andere Welt, die Welt, in der wir leben, die Schlagzeilen, die wir jeden Tag hören und mitbekommen, die wir ja noch längst nicht alle genannt sind und die wir beliebig weiterführen könnten. Die eine Welt laut und lärmend, in der wir leben, die andere leise, harmonisch, himmlisch, ja fast schon aus unserer Sicht gesehen ein bisschen langweilig. Nun, wenn die Welt feiert, dann läuft das eigentlich immer nach einem bestimmten Schema ab. Laute Musik, Essen, Alkohol und viele Leute. Wie feiert der Himmel? Wie stellst du dir den Himmel vor? Nun, wenn man Offenbarung 4 das erste Mal liest, dann fallen einem viele Dinge ins Auge. Da ist zum einen der Thron und der darauf sitzt, wird beschrieben. Der Regenbogen um den Thron. Dann sind hier die 24 Ältesten, begleitet mit weißen Kleidern. Dann die vier Wesen, die rings um den Thron sind. Auch sie werden beschrieben, sehr detailliert. Dann das gläserne Meer. Und dann die Anbetung. Es gibt ähnliche Visionen. In Jesaja kennen wir eine, in Jesaja 6, aber auch in Hesekiel, Kapitel 1 und 10. Und dort in Hesekiel, da werden die vier lebendigen Wesen auch noch mit Rädern beschrieben. Rädern, die auf der Erde stehen. Und jedes Mal, wenn sich die vier lebendigen Wesen bewegen, dann steigen die Räder hoch und gehen ein Stück weiter. In diesen Gesichten sehen wir, wie der Himmel eng verbunden ist mit den Ereignissen, die hier auf Erden stattfinden. Wir sehen in diesen Gesichten, wie sehr Gott für seine Getreuen sorgt. Die Welt ist nicht herrenlos. Was kommt, liegt in Gottes Hand. Die Majestät des Himmels persönlich kümmert sich ebenso um die Geschicke der Völker wie um die Belange seiner eigenen Gemeinde. Ellen White sagt: Mir wird gezeigt, wie der ganze Himmel an der Entwicklung der Ereignisse hier auf Erden beobachtend teilnimmt. Und der Regenbogen über dem Thron weist auf Gottes Gerechtigkeit hin. So wie ein Regenbogen nur entstehen kann, wenn sich Sonnenstrahlen und Regentropfen vermischen, so ist es auch am Thron Gottes, wo Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Offenbarung 4 ist die Thronszene, eine wunderbare Szene. Und man hat das Gefühl, dass Johannes die Worte fehlen, wie er diese Szene beschreiben kann. Es ist einfach eine Herrlichkeit, die die menschliche Sprache gar nicht beschreiben kann. Doch bei öfterem Lesen kam mir eine Frage. Denn was mir das Kapitel 4 vermittelt, ist diese Harmonie, diese Heiligkeit, die wir hier auf Erden so gar nicht kennen. Und ich habe mich gefragt, die sitzen hier, die machen Gottesdienst. Aber die sitzen hier nicht 2 Stunden wie wir am Sabbatmorgen, sondern sie sitzen hier Tag und Nacht und beten Gott an. Und ich habe mich gefragt, warum machen sie das? Ich meine, hätten die nichts anderes zu tun? Ich meine, Gottesdienst ja, aber dann ist auch wieder Zeit, etwas anderes zu machen. Ich meine, wenn wir uns treffen, dann geht das manchmal auch sehr gesellig ab, außerhalb des Gottesdienstrahmens. Man könnte doch zum Beispiel Kaffee und Kuchen machen. Warum machen die das nicht? Warum sitzen die 24 Stunden lang im Himmel, bringen Gott die Ehre dar, singen Halleluja und jetzt Achtung, und sind dabei scheinbar total glücklich. Total. Es macht mir nicht den Anschein, dass sie es aus Langeweile tun. Es hat auch nicht den Anschein, dass sie etwas verpassen. Es hat eher den Anschein, dass sie rundum zufrieden und glücklich sind bei dem, was sie tun. Warum machen sie das? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe, und dieser Frage wollen wir ein bisschen nachgehen. Lasst uns doch einfach einmal weiterlesen, vielleicht kommen wir zu einer Antwort. Offenbarung Kapitel 5, die ersten 5 Verse. Kapitel 5, 1 bis 5, Offenbarung. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Nun, Johannes sieht, wie ein Buch in der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, mit 7 Siegeln hochgehalten wird und niemand konnte das Buch öffnen. Daraufhin weint Johannes. Johannes sieht die Gerichtsszene aus Daniel Kapitel 7, Vers 10. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Doch was steht in dem Buch? Und warum weint Johannes? Es wird uns nicht berichtet. Aber was auch immer in diesem Buch geschrieben steht, es hat mit der Erlösung von uns Menschen zu tun. Denn nur einer konnte das Buch öffnen, der Erlöser selbst, Jesus Christus, das Lamm, das geschlachtet ist. In diesem Buch steht Gottes Plan zur Lösung des Sündenproblems, die Rettung der Menschen. Johannes weint. Wann hast du das letzte Mal geweint? Wegen deiner Erlösung. Ich hatte mal so einen Moment, als ich geweint hatte, wegen meiner Erlösung. Aber das erzähle ich euch zum Schluss der Predigt. In Vers 8 sehen wir wieder, wie die 24. Ältesten singen das Lied ihrer Erfahrung. Und dann in Vers 14 fallen sie wieder auf die Häupter und beten Gott an. Wieder spontane Anbetung. Und wieder spielt sich diese eine Szene ab, die wir hier auf Erden nicht kennen und auch nicht ganz verstehen, wenn wir ehrlich sind. Was ist es, was die himmlischen Wesen um den Thron spontan zur Anbetung animiert? Irgendwas muss es sein. Warum machen sie das? Und dann wird das Buch geöffnet. Und Johannes sieht eine gewaltige Schau unserer Ereignisse dieser Welt. Er sieht immer Ereignisse in Visionen, Ereignisse dieser Welt, aber dann im nächsten Augenblick auch wieder Ereignisse im Himmel. Und es zeigt, wie der Himmel Anteil nimmt an den Dingen, die auf dieser Erde geschehen. Er sieht 7 Siegel, er sieht die 144.000, er sieht die 7 Posaunen, er sieht 7 Donner, die versiegelt sind. Er sieht in Offenbarung 11 die 2 Zeugen, Altes und Neues Testament. Er sieht Offenbarung 10, der Engel mit dem Büchlein, die Entstehung der Adventgemeinde, die Adventbewegung, die große Enttäuschung. Er sieht in Kapitel 12 die Frau, ihr Kind, der Drache, der auf die Erden geworfen wird. Er sieht Satans Plan gegen Gottes Gemeinde. Er sieht in Offenbarung 13 das Tier aus dem Meer, das Tier aus der Erde, das Bild des Tieres. Und er sieht in Offenbarung 13 die Mächte, welche Satan dazu benutzt, Anbetung zu erzwingen. All das sieht Johannes in einer gewaltigen Vision. Wir kennen das. Aber es gibt bis dahin immer noch keine Antwort, warum die im Himmel spontan anbeten. Doch glücklicherweise endet die Offenbarung nicht mit Kapitel 13, sondern geht weiter. Lasst uns einsteigen in Kapitel 14 und dort die ersten 5 Verse lesen. Kapitel 14, 1 bis 5 in Offenbarung. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den 4 lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig. Johannes sieht die Schar der 144.000, die in Kapitel 7 noch auf Erden standhaft gegenüber dem politisch-religiösen Druck der babylonischen Mächte geblieben sind, nun im Himmel ein neues Lied anstimmen. Das niemand lernen konnte als nur die 144.000, denn nur sie haben die Erfahrung der letzten Erdentage unter dem Druck der satanischen Mächte durchgemacht und mit Hilfe Gottes überwunden. Sie haben die trübselige Zeit durchgemacht, sie sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Warum beten die Bewohner am Thron Gott spontan an? Finden wir eine Antwort in diesen Versen? Ich glaube, wir finden eine. Sie steht in Vers 4. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Was heißt das? Haben die Gehirnwäsche bekommen? Sind die umprogrammiert worden? Sind die willenlos? Ich glaube nicht, dass sie jetzt im Himmel umgepolt oder umprogrammiert wurden. Diese Eigenschaft haben sie schon auf Erden gehabt. Johannes sieht die Schar zwar im Himmel, doch die Beschreibung ist die auf Erden. Sie kommen aus der großen Drangsal. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Eine Gruppe im Himmel, die Beschreibung dieser Gruppe ist aber die auf Erden. Warum? Sie machen das nicht erst im Himmel, sie machen das schon hier auf Erden. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Nun, man könnte sagen, sie sind versiegelt in der letzten Zeit hier auf Erden, das ist uns verheißen, durch den Heiligen Geist. Dann geht es vielleicht auch gar nicht mehr anders. Ist das wirklich so? Ich glaube, die Versiegelung ist ein besonderer Schutz des Heiligen Geistes für die letzte Generation auf Erden. Sonst könnten sie diese Zeit nicht durchstehen. Aber das heißt nicht, dass sie keinen freien Willen mehr haben. Sie wollen scheinbar nirgends anders hin als dem Lamm folgen. Es muss die Liebe sein. Die Liebe zu Jesus ist so groß, dass sie ihm nachfolgen, wohin er geht. Ist das die Lösung für die Anbetung im Himmel? Ich glaube ja, das ist die Lösung. Beziehungsweise es ist ein Geheimnis, die Liebe. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie kommt man zu solch einer Liebe? Dass wir dem Lamm folgen, wohin es geht. Wie komme ich zu dieser Liebe? Gibt es die erst so am Ende der Tage, wenn wir versiegelt sind? So, vielleicht als Belohnung, du warst treu, jetzt bekommst du das Siegel und jetzt kannst du gar nicht mehr anders? Oder vielleicht kann man die Liebe heute schon praktizieren? Nun, es heißt in Matthäus 24, Vers 12, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Und das kann man heute beobachten in unserer Welt. Man beobachtet so generell zwei Phänomene. Die eine Seite ist die, dass die Welt immer liebloser wird, immer egozentrischer. Meine Sphäre ist mir heilig, lass mich in Ruhe, ich mache, was ich will. Aber auf der anderen Seite sehen wir, wie Menschen sich binden wollen. Dem anderen gegenüber, aber auch in Gruppen. Und das sind so zwei Trends, die eigentlich gegenläufig sind. Auf der einen Seite will man mit dem anderen nichts zu tun haben, auf der anderen Seite bindet man sich gerne in Gruppen, zum Beispiel Fußballfans. Ich habe mich immer gefragt, wie wird man Fußballfan? Keine Ahnung. Oder Popstars. Und wir sehen die vielen Jugendlichen, vielleicht nicht nur Jugendliche, die manchmal hysterisch werden, wenn sich der Popstar nur nähert. Aber das geht auch weiter. Politische Gruppierungen, könnte ich sagen, ich trete CDU bei oder SPD? Die Frage ist, wie komme ich zu solch einer Liebe, dass ich dem Lamm nachfolge, wohin es geht? Liebe, wie verliebt man sich denn eigentlich? Was gehört denn dazu? Nun, ich denke, als Grundlage muss natürlich Sympathie da sein. Gefallen dem gegenüber oder einer Sache. Aber dann, glaube ich, ist ganz entscheidend, dass man eine Entscheidung treffen muss. Entscheidung für einen, für oder gegen einen. Und dann natürlich kommt das Kennenlernen. Durch das Kennenlernen merkt man auch, dass man nicht vollkommen ist. Es braucht Vergebung. Und dadurch kann, glaube ich, auch Vertrauen entstehen. Das Internet ist voll von Gründen fürs Verlieben. Ich habe mal einige davon herausgesucht. Da heißt es unter anderem, wir verlieben uns in Menschen, von denen wir glauben, dass sie unsere Bedürfnisse befriedigen können. Sehr profan, sehr egoistisch, kennen wir. Dann heißt es aber auch, Liebe ist nicht kontrollierbar. Naja, wenn sie nur auf Gefühle aufbaut, vielleicht. Dann heißt es, es ist nicht wichtig, wie der Partner ist, sondern wie wir sind. Das ist schon ein starker Grund. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Die Frage ist, wem oder was folgst du? Sie haben ihren Willen komplett Jesus übergeben. Warum? Weil sie ihn bedingungslos lieben. Offenbarung Kapitel 10, Vers 7 spricht von einem Geheimnis Gottes. Und dieses Geheimnis ist erklärt in Kolosser 2, Vers 3. Dort heißt es, Christus ist das Geheimnis. Und in Kolosser 1, Vers 27 geht es noch ein Stück weiter. Dort heißt es, Christus in uns ist das Geheimnis Gottes. Und jetzt die Frage natürlich, kann jemand Liebe erklären? Ich glaube, es bleibt ein Geheimnis, dass ein gottferner, sündiger Mensch, wovon Gott nichts weiß, irgendwann vielleicht mal Jesus kennenlernt, Vergebung erfährt, eine Neugeburt erlebt, Jesus lieben lernt und letztlich ihm nachfolgt, wohin er geht und am Ende in Gottes großer Schar steht, das Lied des Moses singt, das Lied der Erfahrung und vor Gott niederfällt und anbetet. Es ist ein Geheimnis. Ich glaube, es kann niemand erklären. Es ist ein Geheimnis nach 1. Petrus 1, Vers 12, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren, wenn ein Mensch sich ändert. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Was macht dich glücklich? Ihr könnt euch vielleicht erinnern, an Ende der 90er Jahre gab es eine Sparkassenwerbung. Da treffen sich zwei, sie haben sich schon lange nicht mehr gesehen, sie sitzen an einem Tisch. Der eine fragt den anderen, wie geht's dir? Der andere blendend. Wart mal, zieht seine Jackentasche raus, legt eine Karte auf den Tisch. Mein Haus, mein Boot, mein Auto. Der andere schaut ihn Augenblick lang an, dann grinst er, fast auch in seine Jackentasche, holt seine Karten heraus und übertrumpft sein Gegenüber. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Dann geht's weiter. Meine Dusche, meine Badewanne und mein Schaukelpferd. Meint dann natürlich sein Wellnessbereich, sein Pferd und was auch immer. Der andere guckt dumm aus der Wäsche. Aber in der Schule, da warst mein Anlageberater. Wenn es um Geld geht, Sparkasse. Werbung aus den 90er Jahren. Ist es das, was uns glücklich macht? Mein erworbener Gewinn, meine Anschaffungen, die sich vielleicht auch im Laufe des Lebens anhäufen? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe immer Träume. Ich wünsche mir immer was Neues. Ich bin so veranlagt, ihr vielleicht auch. Und dann spare ich eine Zeit lang akribisch und irgendwann ist der Zeitpunkt da. Auf das, was ich gehofft hatte, vielleicht monatelang, vielleicht sogar jahrelang, plötzlich kann ich mir es leisten. Und dann ist es da. Und dann ist die Enttäuschung groß. denn an meinem Leben ändert sich gar nichts. Wohlstand verbessert zwar die Lebensumstände, aber es verbessert nicht das Leben. Und dann habe ich eins gelernt. Alles, was dich glücklich macht, ist die Beziehung. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu deinen Lieben. Und solch eine Liebe entsteht nur, wenn du dich dafür entscheidest. Wenn du das willst. Wenn du dich deinem Gegenüber total hingibst. Und jeden Tag von ihm mehr kennenlernen willst. Und dann wächst da etwas zusammen. Deshalb schmerzt auch eine Trennung so sehr, weil du dich hingegeben hast. Und das ist das Paradoxe an der Liebe. Liebe macht dich frei und doch will sie sich binden. Man sagt ja auch, man schwebt auf Wolke 7. Ja, man gibt sich dem anderen hin. Man will sich binden. Man will Gefangener sein in der Liebe. Aber genau das ist es, was dich glücklich macht. Eine kleine Geschichte, die diese Liebe ein bisschen verdeutlichen soll und den Glauben an diese Liebe. Eine Geschichte aus unserer Zeit. Da war ein Lehrer, ein Schullehrer, der wurde angeklagt, und zwar deshalb, weil er wurde angeklagt, eine seiner Schülerinnen missbraucht und getötet zu haben. Und die Indizien, die sprachen mit solch einer Gewalt gegen ihn, dass das Gericht zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Zweifel hatte, er wurde verurteilt und sein Leben war gelaufen. Mehrere Jahre verbrachte er dann im Gefängnis. Aber dann wurde er freigelassen. Und zwar deshalb, weil der die Tat wirklich begangen hat, weil der sich den Behörden gestellt hatte. Und als der unschuldig verurteilt war, als der dann aus dem Gefängnis kam, da machte sich ein Reporter die Mühe, nämlich mit ihm ein Interview zu führen. Und er hat auch seine Frau dazu eingeladen. Und er hat ihn gefragt, nämlich wie er war ja unschuldig verurteilt worden, wie er den Prozess und dann die Zeit im Gefängnis erlebt hat. Und seine Antwort war, wegen meiner Frau. Und der Mann fügte dann noch hinzu, weil sie hat an mich geglaubt. Aber der Reporter fragte, hat sie denn nie gezweifelt? Da sagte der Mann, das müssen Sie sich schon selber fragen. Und er sah die Frau an. Er sagte, es sprach doch alles gegen Ihren Mann. Sind Ihnen nie Zweifel gekommen? Sie waren schließlich die Allereinzige. Warum haben Sie geglaubt, dass Ihr Mann unschuldig ist? Und sie sagte, ach, wissen Sie, ich habe ihn gefragt und er hat es mir gesagt, nämlich, dass er nichts getan hat. Und der Reporter war ein wenig erstaunt und in seinem Kopf ging die Frage, so einfach kann doch das nicht sein. Und er stellte die Frage, und? Und was? Sagte sie. Und Sie haben ihm geglaubt? Ja, natürlich. Er ist doch mein Mann. Logisch, oder? Aber nachdem der Reporter wieder seinen Mund zugeklappt hatte, hatte er dann noch eine Frage. Nämlich er sagte, aber die Indizien sprachen doch so stark gegen ihn, dass ihm keiner mehr geglaubt hat. Und sie hatten nur sein Wort? Oh nein, sagte sie, nein. Wissen Sie, wir lieben uns. Und sie sagte das in einer Art und Weise, wie Teenager etwas sagen, das noch keiner wissen darf. Der Reporter hat den Mann dann noch einmal gefragt. Und er hat dann gesagt, ja, ja, das stimmt. Meine Frau war die Einzige, die noch an mich geglaubt hat. Alles sprach gegen mich. Und dann fügte er hinzu, aber wissen Sie, mit Ihrem Glauben hätte ich auch die restlichen Jahre im Gefängnis überlebt. Glaube, Liebe, Vertrauen, das macht eine Beziehung aus. Was für eine starke Bindung die Liebe doch hat. Können wir jetzt vielleicht ein wenig erahnen, warum die 24 Ältesten vor dem Thron Tag und Nacht dienen, fallen auf ihr Angesicht und beten Gott an? Wenn der Himmel feiert, dann weil sie ihn lieben, den Erlöser. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Mehr brauchst du nicht, um glücklich zu sein. Die Liebe ist so stark, dass nichts und niemand sie davon abbringt, Gott zu loben und Gott die Ehre zu geben. Sie wollen nichts anderes, weil es das Höchste ist, was ein Mensch erreichen kann. Was für ein Kontrast zu unserer lauten Welt, wo wir lärmend hetzen und nach dem Glück jagen, immer in der Annahme, wir könnten es eines Tages finden. Im Materialismus, im Wohlstand, im Feiern, im Spaß haben, im eigenen Willen, in der Sünde. Wir jagen dem Glück nach und finden es nicht. Es gibt ein Lied, das heißt, wir kommen aus der lauten Welt. Es gab eine Zeit, wo ich selbst einmal ganz bewusst in diese laute Welt hinausging. Ich möchte euch das kurz erzählen. Ich war circa 20 Jahre alt und dann stand der Zivildienst bevor. Und ich kam nach Kehl zum Roten Kreuz. Dort hatte ich mein Zimmer und war so zum ersten Mal in meinem Leben von zu Hause weg. Den Glauben hatte ich von meiner Mama mitbekommen. Die eine Seite kannte ich, den Glauben. Aber jetzt, weg von zu Hause, traf ich eine ganz bewusste Entscheidung. Ich sagte zu mir selbst, die eine Seite habe ich kennengelernt. Jetzt bin ich weg von zu Hause. Mama hat ja immer ein bisschen aufgepasst. Jetzt hat sie keine Kontrolle mehr über mich. Jetzt komme ich, liebe Welt, das war meine Entscheidung. Jetzt komme ich, liebe Welt, ich will sehen, was du mir bietest. Diese Seite kannte ich noch nicht so gut. Und dann hatte ich mit der Welt mitgemacht. Alles, was man so macht. Nichts gesucht, einfach nur genossen. Das, was die Welt so macht. Feiern, Spaß haben, Musik hören, Partys, Alkohol. Über nichts nachdenken, einfach nur genießen. Und ich muss euch sagen, das hat Spaß gemacht. Ich könnte nicht sagen, dass es nicht keinen Spaß gemacht hätte. Es hat Spaß gemacht. Aber ich kam nach Hause und dann war alles weg. Und die innere Leere war größer als zuvor. Und ich dachte, war das alles? Ich habe das circa ein Dreivierteljahr mitgemacht, immer in der Hoffnung, ich finde das Glück in dieser Welt. Es muss irgendwas geben, was mich innerlich erfüllt, was mir Halt gibt, was mir dauerhaftes Glück beschert. Und ich habe es nicht gefunden. Alles, was zurückblieb, war eine unfassbar innerliche Leere. Und dann, nach circa einem Dreivierteljahr, fasste ich den Beschluss, als nichts Neues kam, okay, diese Seite habe ich jetzt auch kennengelernt, es hat mir gar nichts gebracht, ich gehe zurück. Ich gehe zurück zu Gott. Dort war es wesentlich besser. Gesagt, aber nicht getan. Ich wollte zurück, aber es ging nicht mehr. Plötzlich merkte ich, dass ich Gefangener bin. Gefangener der bösen Mächte, die mich nicht einfach kampflos aufgeben wollen. Und ich versuchte verzweifelt zu ringen und zu kämpfen und irgendetwas an meinem Leben zu ändern, aber es ging nicht mehr. Der Weg war vorprogrammiert. Die Welt hatte mich. Ich fühlte mich nicht wohl, aber ich machte mit. Ich war verzweifelt und am Ende. Und dann kann ich mich an einen Abend erinnern, an einen Freitagabend, nicht um dass ich Sabbatanfang gemacht hätte zu dieser Zeit. Nein, ich ging einfach mit. Ich wurde mitgeschleppt. Wir saßen in der Verwandtschaft, in der gläubigen Verwandtschaft. Ich ging eben mit. Und da ging dann das Thema ganz schnell auf Okkultismus und vom Okkultismus über auf Spiritismus. Und zwar in einer Form der Erfahrung, was hier im Raum die anwesend waren, selbst oder auch, wie sie erfahren haben, was andere erlebt haben, in Form des Spiritismus. Und ich saß wie gebannt. Ich konnte fast nicht mehr atmen, denn plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich wusste plötzlich, ich habe mit Mächten gespielt, wo man eigentlich nicht spielen sollte. Ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen für die Gegenseite und diese Mächte halten mich nun gefangen. Deshalb kann ich nicht zurück. Dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Das ist ja nicht einfach nur eine Einbildung, das ist ganz real. Ich kann gar nicht zurück, auch wenn ich wollte. Ich brauche jemanden, der mich erlösen kann von diesen Ketten der bösen Mächte. Aber ich wollte an diesem Abend, genau an diesem Abend. Da wollte ich Befreiung erleben. Und als der Abend vorbei war, saß ich in mein Auto und fuhr nach Hause. Und ich blieb noch so schräg vor unserem Haus stehen, da wo ich wohnte. Ich wohnte in einer Kellerwohnung und ich schaute auf die Fenster der Kellerwohnung und wusste ganz genau, ich werde da unten nicht alleine sein. Da warten die Dämonen auf mich. Und ihr könntest glauben, dass ich ein bisschen spinne oder verrückt bin, aber ich habe es tatsächlich so erlebt. Ich saß im Auto und habe gebetet und habe gesagt, lieber Gott, jetzt weiß ich, dass ich Gefangener bin der Gegenseite, aber ich will das nicht mehr sein. Erlöse du mich, befreie mich, heute Abend, jetzt. Ich weiß, dass wenn ich dort in meine Wohnung gehe, ich nicht alleine bin. Dort wartet jemand auf mich und will das Feld nicht kampflos räumen. Dann stieg ich aus und ging in die Wohnung. Ich habe niemanden gesehen, aber gespürt, dass ich nicht alleine bin. Und dann machte ich mich fertig, um ins Bett zu gehen und dachte noch, ich nehme die Bibel mit. Kann nicht schaden. Intensiv gebetet vorher noch und dann, wie so kleine Kinder, das Licht von hinten ausgemacht bis zum Bett und dann im Bett gelegen und letztendlich die Nachttischlampe auf ausgedrückt. Und dann ging es los. Jemand kam im Zimmer auf und ab. Und ich hatte das Bett so hinter einer Trennwand. Und da kam um die Trennwand herum, in Richtung mein Bett. Ich hatte den Kopf zur Wand gewandt. Ich konnte kaum mehr atmen und mich nicht bewegen. Ich hatte die Bibel in der Hand. Und jedes Mal, als derjenige näher kam, betete ich intensiv zu Gott und rang. Dann wich er wieder und ging zurück. Erneut das gleiche Spiel. Er kam, ich betete und er musste wieder zurückweichen. Dieses Spiel ging circa 1,5 Stunden lang. Ich lag schweißgebadet in meinem Bett. Und dann passierte Folgendes. Plötzlich schlug meine Wohnungstür zu. Jemand ging die Treppe rauf und den Weg entlang an meinen Kellerfenstern durch. Das war der Eingang. Klopfte zweimal ans Fenster, gong, gong, und dann war alles vorbei. Der ganze Spuk war vorbei. Ein unheimlicher innerer Frieden lag auf mir. Und dann schlief ich selig ein. Am nächsten Morgen wachte ich auf und ich ging an meinen Kassettenrekorder, damals war es noch ein Kassettenrekorder, und nahm die laute Musik heraus, die Kassette, und dachte, kram mal irgendwo in deinen alten Kassetten, in deinen christlichen Kassetten. Und ich wusste nicht mehr, wo ich hingriff. Ich nahm irgendeine, schob sie ins Kassettendeck und dann drückte ich auf Start. Und was da dort für ein Lied kam, das hört ihr jetzt. Ich habe vor Freuden geweint, wie ein kleines Kind. Ich war ein komplett anderer Mensch. Ich war frei. Ich hatte nicht mehr den Drang, in die Welt hinauszugehen. Ich war total neu orientiert. Ich hatte eine neue Zielrichtung. Und vielleicht noch ein kurzer Abstecher. In dieser Zeit hatte Erhard Bierer mir Bibelunterricht gegeben und ich habe gedacht, Erhard, du kannst mir Bibelunterricht geben, bis du alt und grau wirst, das wird sich nie was bewegen bei mir. Er wollte mich zur Taufe vorbereiten, ich habe gedacht, ich lasse mich nie taufen. Und dann kam dieser Morgen und die nächste Bibelstunde ein paar Tage später und das Erste, was ich zu Erhard gesagt habe, Erhard, bevor du anfängst, ich möchte mich taufen lassen. Ich bin bei der nächsten Taufe dabei. Ihr Lieben, es kommt nicht auf den Musikgeschmack an. Es kommt auf die Liebe zu Gott an. Diese Liebe verändert dich total. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Ich glaube nicht, dass sie es aus Langeweile tun. Die Liebe zu Jesus ist es, was sie zur Anbetung treibt und was sie glücklich macht. Und das ist es, was dich glücklich machen kann. Auch schon hier auf Erden, jetzt und heute. Das ist das Höchste, was du erreichen kannst. Alles andere ist Taschen nach Wind. Und zum zweiten Mal sprachen sie Halleluja. Und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagten Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam vom Thron her, die sprach, lobt unseren Gott, alle seine Knechte, die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Offenbarung 19, 3 und 4. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Ich will dem Lamm nachfolgen, wohin es geht. Und wie entscheidest du dich? Amen.